Brei Alarus, vom Gefühl und Ungefühl der Schrift. Lesende haben oft eine Binde vor den Augen. Der Vortrag wird in etwa 50 Minuten dauern, auf keinen Fall länger als 60 Minuten. 50 plus. Lesende haben oft eine Binde vor den Augen. In der zeichentranszendierenden Tätigkeit des Verstehens werden sie, obwohl doch immerzu auf die Seiten schauend, blind für das Gestöber, das sich da schwarz auf weiß vor ihnen abspielt. Sie sehen und sehen zugleich nicht. Sie sehen nicht die grafische Physis des Schriftbilds. Sie fühlen nicht den Körper der Schrift. Auch ihr kinästhetischer, ihr Bewegungssinn scheint ausgeschaltet, was den Tanz der Striche vor ihren Augen betrifft. Die Schrifttheorie der vergangenen Jahrzehnte hat uns diese Binde von den Augen genommen. Die Schrift hat ihre vergessene Sinnlichkeit wiedergefunden. Einerseits als Ästhesis, als haptische und visuelle Affizierung. Andererseits als Operation, als handgreifliche Technik des Wissens. Doch zugleich hat damit eine beharrliche Polarisierung Einzug gehalten in unseren Diskurs. Das konstitutiv andere der Sinnlichkeit der Schrift ist eine Unsinnlichkeit, die merkwürdig stigmatisiert ist. Wir wissen, dass die Entsinnlichung der Schrift geschichtlich mit der phonographischen Revolution, also dem Abhängigwerden der Schrift von der Stimme, zu tun hat. Ein ursprünglich sensorisch-kognitiver Synkretismus der Schrift wurde zerrissen, wenn sinnliche Reizung des Blicks und der Hand zu Anlass und Effekt von Schrift werden, dann seit dieser Wende immer im Konflikt mit einer anderen Seite der Schrift, ihrer privilegierten Beziehung zur Unsichtbarkeit. Das hat ontologische Konsequenzen. Schrift ist dann auch das dem Bild überlegene, apophatische Vorbeizeigen an göttlicher Unsichtbarkeit. Schrift tut immer beides, lässt sich sehen und lässt etwas nicht sehen. Seit Schrift nicht mehr optotaktile und kinetische Graphie ist, also territoriale Markierung, Ritzung in Boden und Körper, Tanz, sondern seit die Schrift zur Kodierung der Stimme geworden ist, heißt sie wahrzunehmen, also Wahres ihr zu entnehmen, sie nicht mehr wahrzunehmen. Diese Polarisierung hat aber nun ihrerseits ihre blinden Flecken. Wird mit der Emphase auf Ästhesis und Operativität von Schrift vielleicht etwas übersehen an der Unsichtbarkeit der Schrift? Ich kann es nur in dieser paradoxen Weise formulieren. Übersehen an der Unsichtbarkeit der Schrift. Gibt es eine Unsichtbarkeit der Schrift jenseits der stigmatisierten Metaphysik des Logozentrismus? Gibt es so etwas wie ein Ungefühl der Schrift, und zwar gerade in Praktiken, die eben gerade an der Schriftmaterie interessiert sind? Kann uns Schrift so etwas vermitteln wie glückliche Anästhesien? Kann, muss Schrift als dialektische Implikation ihrer Sichtbarkeit umschlagen in Unsichtbarkeit? Das sind Fragen, die mich beschäftigen. Und das betrifft vielleicht schon die assoziativen Tiefenströmungen des Literatur- und kunsttheoretischen Diskurses und der philosophischen Ästhetik. Es gibt unterschiedliche Affinitäten und Sympathien, unterschiedliche Favorisierungen und Verwerfungen von einzelnen Künstlern, Autoren, Richtungen, Werken. Solche Sympathieverteilungen drücken sich aus in idiomatischen Assoziationshöfen und Metaphernetzen, die sich um diese beschriebenen Phänomene spinnen. Es ist schon ein Unterschied, ob es eher Qualitäten der Leere, des Verschwindens, des Immateriellen sind oder ob es eher die sinnlichen Aufdringlichkeiten, Faszinationen und Atmosphären sind, die den Diskurs um die Schrift beschäftigen. Dabei bleibt durchaus bewusst, dass es gerade und bevorzugt die faktische Koinzidenz solcher Eigenschaften ist, die die theoretische Spekulation provoziert. Denn spätestens seit der Avantgarde hat sich eine ikonoklastische, also bilderstürmerische Dialektik etabliert, in der Bildverzicht und Hyperpräsenz des Artefakts sich wechselseitig beginnen. Das figurativ leere, gegenstandslose Bild führt zur Vergegenständlichung des Bilddings, der Bildfläche. Der graphematisch, also was Buchstaben betrifft, leere Text führt zur Vergegenständlichung der Buchseite, auf der er erscheint, wie etwa im Falle des Poems des Endes Poema Kanza des russischen Futuristen Wassilis Gnedow, einer bis auf die Überschrift des Gedichtes leeren Seite. Neigen wir vielleicht auch dazu, etwas zu übersehen an der Sichtbarkeit der Schrift. Die eine Seite, die Intensität des Grafischen, sehen wir klar. Etwas weniger klar sehen wir eine irgendwie abseitige, dem Reich der sichtbaren Welt der Körper und Gegenstände merkwürdig fremde Form der Sichtbarkeit. Es ist eine Sichtbarkeit, die manchmal erst unter dem Eindruck des Verlusts der ersten Sichtbarkeit ihren Moment und ihr Medium findet. Die Bildfläche muss scheinbar erst verschwunden sein, um Schriftfläche zu werden. Ich zitiere eine Stelle aus dem Roman Ablomow von Gonscharow und verdanke diese Stelle Eva Murashov, die hier auch anwesend ist. An den Wänden rings um die Bilder klebten wie Festons staubbedeckte Spinnweben. Die Spiegel hätten, statt die Dinge wiederzugeben, eher als Schreibtafel dienen können, auf deren Staubschicht man beliebig Notizen machen konnte. Die Teppiche hatten Flecken, auf dem Divan lag ein vergessenes Handtuch und nur höchst selten stand des Morgens auf dem Tisch kein gebrauchter Teller samt abgenagten Knöchelchen und dem Salzfass vom Abendessen des Vortages. Fast immer war er voller Brotkrumen. Wenn Schrift unsichtbar wird. In Dostojewskis Erzählung Ein schwaches Herz wird in einer Schlüsselszene geschildert, was geschieht, wenn Schrifthandlung sich ablöst von Schriftsichtbarkeit. Ein junger Kanzleischreiber namens Wassja kritzelt in einem endlosen Leerlauf seiner Handbewegungen unsichtbare Striche auf das weißbleibende Papier, ohne die Feder ins Tintenfass zu tauchen. Schauen wir uns diese Szene etwas genauer an. Sie wird eingeleitet durch einen Albtraum. Arkadi, der Freund und Zimmergenosse Wassjas, sieht Wassja des Nachts, anstatt zu schlafen, zum Schreibtisch schleichen. Als er ihn zurücktragen will ins Bett, im Traum, verwandelt sich Wassjas Körper in einen Leichnam. Arkadi erwacht und sieht Wassja nun tatsächlich am Schreibtisch sitzen und schreiben. Dann, seinen Augen nicht trauend, blickte Arkadi aufs Bett. Wassja war nicht dort. Noch ganz befangen von dem Eindruck seines Traums sprang Arkadi erschrocken auf. Wassja rührte sich nicht. Er schrieb immerzu. Plötzlich aber bemerkte Arkadi mit Entsetzen, dass Wassja mit trockener Feder übers Papier fuhr, vollkommen unbeschriebene Seiten umblätterte und so schnell ohne Tinte schrieb, als flöge ihm die Arbeit nur so dahin. Nein, das ist kein Starkrampf, dachte Arkadi Iwanowitsch und er zitterte am ganzen Körper. Wassja, Wassja, so antworte mir doch, rief er ihn an und packte ihn an der Schulter. Aber Wassja schwieg und fuhr fort, mit trockener Feder über das Papier zu hasten. Endlich ist es mir gelungen, so beschleunigt zu schreiben, wie ich will, sagte er, ohne zu Arkadi aufzublicken. Arkadi packte seine Hand und entriss ihr die Feder. Und genau mit diesem Moment, dem Entreißen der Feder, also in dieser Sekunde einer gewaltsamen Unterbrechung, einer strömenden Schrift, die aber keine fluide Substanz mehr besitzt, wird Wassja wahnsinnig. So lese ich zumindest diese Stelle. Ich kann mich nicht anfreunden mit einer scheinbar naheliegenden Lesart, die den Wahnsinn Wassjas bereits vorher ansetzt. Eine solche Lesart impliziert diesen aufs Äußerste konzentrierten und widerständigen Akt einer unsichtbaren Schrift, der geradezu gegen ein Verbot, nachts zu schreiben, gegen eine Aufsicht Zimmergenosse durchgesetzt wird. Also diesen Moment eines Flugs der Schrift als Ausgeburt des Wahnsinns zu denunzieren und zu pathologisieren. Dieses Motiv hat ein bemerkenswertes Nachleben. Wir finden es im Film. In Giuseppe Tornatore's Una pura formalità von 1994 muss der Schriftsteller Onoff, O-N-O-F-F, mit Grauen feststellen, dass auch bei wiederholtem Ansatz der Schreibbewegung, beim verzweifelten Ausprobierungen immer neuer Schreibinstrumente, also er holt einen Stift nach dem anderen heraus aus dem Fass, das Blatt, auf das er seine Schriftzüge aufträgt, leer bleibt. Schreibgeste ohne ihre visuelle Materialisierung, aber verliert die Kontrolle, sie wird zum Bewegungssturm, so nannte der Physiologe Ernst Kretschmer vor circa 100 Jahren, die durch Überreizung von Organismen hervorgerufene Überproduktion unkontrollierter Bewegungen. Onoff zerfetzt mit seinem grausamen Griffel das Papier. Onoff, ist das auch ein Russe oder ist es vielleicht ein Fortedarspiel der besonderen Art on und off, so wie das Licht in diesem Raum, das immerzu von an auf ausschaltet. Es ist Bedingung für ein anderes, eine sich von selbst erzeugende, eine Wahrheit flüchtige Schrift, das sich selbst zum Schatten werdende Papier. Neuerdings kehrt das Motiv bei Clemens Setz wieder. Er hatte eine Schwäche für Bleistifte, liebte und zelebrierte das wunderbare Kratzgeräusch, das sie auf Papier erzeugen konnten, aber weder lesen noch schreiben. Das ist aus dem Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre. All diese Szenen sind Intensitäten, ex negativo. Aus dem Verschwinden der Schrift insistiert hier das Schreiben als körperliches Ereignis. All diese Schreiber sind Personen auf oder jenseits der Grenze von sprachlich stabilisierten Ordnungen. Sie driften aus dieser Welt als Geisteskranke oder im Schwellenraum zwischen Diesseits und Jenseits, wie im Falle des Films von Tornatore. Und es sind diese Schreibakte, die diese Abdriften begleiten. Es gibt aber auch künstlerische Formen des Verschwindens der Schrift, die weniger die für ihr Gelingen notwendige körperliche Erregung ausagieren, sondern die in umständlichen Technologien des Verbergens funktionieren. Das war eine Lieblingsbeschäftigung der Moskauer Konzeptualisten. Umständliche und technisch anachronistische Prozeduren des Verhängens, Exponierens, Entfernens und aus der Entfernung unentzifferbar Machens von Losungstransparenten, Verklebungen und Vergrabungen von Büchern, Produktion von beschädigten und aufgrund der Schreibmaschinendurchschläge unscharfen Typoskripten, Gedichthefte, die auf allen vier Seiten zugetackert sind und anderes. Bedingt ist hier auch eine Spielart der visuellen Poesie zuzuordnen, die mit Schreibmaschinen ohne Farbband arbeitet und perforierte Blätter produziert. Angesichts solcher Blätter wirken Konzepte wie die des Untergrundes der grafischen, des Untergrundes der weißen Fläche als Untergrund der grafischen Linie, etwa bei Walter Benjamin, merkwürdig deplatziert. Das Fühlen und das Sehen der Schrift. Die Aufwertung der Körperlichkeit der Schrift hatte viel zu tun mit der Rehabilitation ihrer Berührbarkeit. Eine große historische Stunde dieser Berührungsemphase schlug bekanntlich im 18. Jahrhundert. Das hing zusammen mit der anthropologischen Aufwertung des Tastsinns bei Diderot, Herder, Rousseau und vielen anderen. Eine weitere Spitzenzeit der taktilen Schrift war die Epoche der Avantgarde. Der futuristische Lettrismus der 1910er Jahre entdeckt in seiner Liebe für materielle Fakturen, für Entglättungen von Oberflächen, die Fühlbarkeit der Schrift. Die Buchstaben sollen wie für die Hand des Blinden fühlbar werden, heißt es im russischen futuristischen Manifest der Buchstabe als solcher aus dem Jahr 1913. Ihr habt die Buchstaben ihrer Worte gesehen. Also diese schlechten Buchstaben in den schlechten Büchern. Ihr habt die Buchstaben ihrer Worte gesehen, in einer Reihe aufgestellt, beleidigt, die Haare geschoren und alle sind gleichermaßen farblos und grau. Nicht Buchstaben, sondern Stempel. Aber fragt doch irgendeinen beliebigen Rederer und er wird euch sagen, dass ein Wort in einer bestimmten Handschrift geschrieben oder in bestimmtem Blei gesetzt demselben Wort in einer anderen Gestalt durchaus nicht ähnlich sieht. Ihr werdet doch nicht selbst all eure hübschen Jünglinge in gleich aussehende staatliche Bauernröcke stecken. Es gibt zwei Situationen. Erstens, dass die Stimmung die Handschrift beim Schreiben ändert. Zweitens, dass die Handschrift eigentümlich verändert durch die Stimmung, diese Stimmung dem Leser übermittelt, unabhängig von den Wörtern. Ebenso muss man die Frage der sichtbaren oder einfach wie für die Hand des Blinden fühlbaren Schriftzeichen stellen. Aus diesem Manifest der Buchstabe als solcher. In den Büchern der Futuristen, so heißt es weiter in diesem Text, küssen die Buchstaben die Finger der Lesenden. Dieser Rekurs auf die Hand des Blinden ist umso bemerkenswerter, als das Manifest mit einer Beleidigung jener Leser, die Schrift nicht in diesem Sinne sehen, als Blindgeborene beginnt. Das heißt, von einem Manifest der Sichtbarkeit der Schrift, ganz im Sinne des avantgardistischen Topos des neuen Sehens, verwandelt sich dieser Text erst in ein Manifest der Fühlbarkeit und damit kehrt sich eben auch die Bewertung des Blinden in ihr Gegenteil um. Blindes Fühlen der Schrift ist ein physisch gesteigertes Wahrnehmen. Ein interessantes Wechselspiel zwischen technischem und mythischem Verständnis der Schrift wird hier deutlich. Einerseits ist das die Radikalisierung des Prinzips der Faktur, der Gemachtheit, der Fabriziertheit des Schriftdings. Andererseits wird hier ein Phantasma der Verleiblichung und letzthin der Anthropomorphisierung des Buchstabens ausgespielt. Wie spielerisch auch immer. In diesem Zusammenhang verdient ein für die russischen Futuristen kennzeichnender Hang zur Handschrift besondere Aufmerksamkeit. Einerseits haben wir hier Momente einer Expressionsästhetik. Zugleich aber ist diese Schrift eben nicht nur barer Ausdruck, sie ist, wie es in dem Manifest heißt, Umschrift, also nicht romantischer Seelenausfluss, sondern eine Übersetzung von Schrift in Schrift und damit von vornherein ein eminent technischer Vorgang. Diese Technizität sieht man den Schriftbildern der futuristischen Künstlerbücher an und man soll es ihnen ansehen. Ich beschränke mich der Zeit wegen auf eine typische Figuration, die ich andernorts als Geste der primitiven Skulptur bezeichnet habe. Das ist nicht die Fließbewegung der selbstaffizierenden Handschrift. Auf dem Papier aufgetragen sind Spuren einer aufwendigen Anfertigung. Es sind Spuren einer Fabrikation von Buchstaben zwecks sperriger Selbstevidenz des Schriftbilds. Es ist gerade die technische Umständlichkeit der skripturalen Geste, die deren visuelle und haptische Intensität bedingt. Der Schriftzug in oder auf den Druckplatten, seien es Linol- oder Holzplatten, als Objekte der Ritzung, seien es Lithografiesteine als Objekte des Auftrags der Druckfarbe, wird in spiegelverkehrter Form vorgenommen, um die ausführende Hand gleichsam zu enthabitualisieren. Man erreicht jenen Zustand, in dem die Hand sich erinnert, wie es die Petersburger Künstlerin Olga Florenska sehr schön formuliert hat. Zustand, in dem die Hand sich erinnert, und zwar erinnert an die erste gelungene Ausführung eines Buchstabens als Form, als geformtes Produkt, an das erste Entgegentreten des Wortes als Artefakt. Handschrift ist Handgriff, um in den Worten von Susanne Strätling zu sprechen, die auch anwesend ist. Wie imaginieren Blinde? Mit dem blinden Leser und dem blinden Schreiber verbindet sich ein weiterer Aspekt, die Einbildungskraft. Ist es eine gestörte oder im Gegenteil eine gesteigerte Imagination, die den Blinden auszeichnet? Und wie hängt die bereits erwähnte Eignung des Blinden für die Aufwertung des Tastsinns mit der Spekulation über ihre Einbildungskraft zusammen? Kann es eventuell sein, dass auch jenseits der Physiologie und Performance des Wahrnehmungsereignisses selbst die durch Schrift privilegiert ausgelöste und angefeuerte Imagination gleichsam verblasst, stufenweise abgetragen wird in Bilderlosigkeit? Diese Frage wird uns später noch beschäftigen. Ich muss aber zunächst einen kurzen Umweg machen über Diderots Brief über die Blinden zum Gebrauch für die Sehenden von 1749. Der Text ist unter anderem deshalb so faszinierend, weil sich in ihm ein Bruch zwischen den zwei beherrschenden Diskursformaten oder Passformen des Blinden ausartikuliert. Das ist einerseits die Passform der Beschädigung, wie sie sich in einer machtvollen Geschichte der Allegorien etabliert hat. Hier ist das Reich der schon genannten Augenbinden, der Binde vor den Augen der Fortuna, der Cupido, überhaupt vor den Augen der Gierigen und Geilen, der jüdischen Synagoge und eben auch der Leser. Diese Blindheit kann auch ins Gute gewendet werden, etwa im Falle der Justitia, deren Augen verbunden sind, weil sie recht spricht, ohne Ansehen der Person. Da ist andererseits die Passform einer sowohl sensorischen, sinnlichen als auch kognitiven Ebenbürtigkeit, wenn nicht Überlegenheit des Blinden, vom Seher bis zum Mathematiker, von Theresias bis Nicolas Saunderson und Leonhard Euler. Auf einer prinzipielleren Ebene betrifft das den Abschied von der Allegorie des Blinden überhaupt und die Hinwendung zu dessen realer Psychologie, bevor dann 150 Jahre später die Psychoanalyse Zuschlug und Blindheit wieder zum Symbol machte. Wie trickreich diese beiden Formate in Diderots Essay mit ineinander und gegeneinander spielen, kann ich hier leider nicht ausführen. Ich beschränke mich auf seine Überlegungen zur Einbildungskraft der Blinden, die ein schlichtes Ergebnis haben. Er hat keine. Niemals stellt er sich unmittelbar etwas vor, denn wer sich etwas vorstellen will, muss einen Hintergrund färben und von diesem Hintergrund Punkte abheben, indem er ihnen eine andere Farbe gibt als dem Hintergrund. Geben Sie diesen Punkten wieder dieselbe Farbe wie dem Hintergrund, so verschmelzen sie sofort mit ihm und die Figur verschwindet. Wenn ich mir also vornehme, in meinem Kopf eine gerade Linie auf andere Weise wahrzunehmen als an ihren Eigentümlichkeiten, entwerfe ich sie dort zuerst gewissermaßen auf einer weißen Fläche, von der ich eine Reihe von schwarzen Punkten abhebe, die in ein und derselben Richtung aufeinander folgen. Je mehr die Farben des Hintergrunds und der Punkte kontrastieren, desto deutlicher nehme ich die Punkte wahr. Und wenn ich in meiner Einbildung eine Figur mit einer Farbe, die der des Hintergrundes sehr nahe komme, betrachte, so ermüdet mich dies nicht weniger, als wenn ich eine solche Figur außerhalb von mir auf der Leinwand betrachte. In schöner Deutlichkeit ist hier das grafische Dispositiv als Grundbedingung visueller Vorstellungsproduktion benannt. Im weiteren Verlauf dieses Texts wird dann aber sehr wohl ein für uns Sehende kaum vorstellbares Imaginationsvermögen des Blinden herausgearbeitet. Wenn man das dann noch Imagination, also Bilder machen, nennen kann. Es ist im Gegenteil die Bilderlosigkeit, die der sogenannten Imagination des Blinden für Diderot ein exklusives Potenzial verleiht, nämlich das Abstraktionsprivileg der Blinden. Gerade weil die Einbildungskraft des Blinden avisuell sei, nichts anderes als die Erinnerung an fühlbare Punkte, gerade darum sei der Blinde dazu befähigt, Zitat, die Dinge viel abstrakter wahrzunehmen als wir. Diderot, noch ein Satz aus diesem Text, Zitat, denn die Abstraktion besteht doch nur darin, die Wahrnehmung. Denn die Abstraktion besteht doch nur darin, die wahrnehmbaren Eigenschaften der Körper durch das Denken zu trennen, entweder voneinander oder vom Körper selbst, der ihnen als Grundlage dient. Also ausgerechnet Abstraktion und der Nahsinn schlechthin, Taktilität, treten hier in ein Bedingungsverhältnis. Abstraktion und stoffliche Präsenz koinzidieren, sie treten nicht auseinander, wie in Konzepten der Abstraktion als perzeptiven Distanzgewinn, Mustererkennung aus der Ferne und so weiter. Und Nicolas Sanderson, der Mathematiker, ist lebender Beweis für diese Spekulation. Ausführlich referiert Diderot dessen taktiles Rechenverfahren und erläutert die Erfindung eines taktilen Kalkulators, einer der ersten, wenn man so will, digitalen Rechenmaschinen. Sanderson konnte mit Hilfe dieses Kalkulators basierend auf der Einteilung eines Quadrats in 9 Punkte und der von Ziffer zu Ziffer variierenden Positionswechsel zweier eingesteckter Nadel, eine Nadel hatte einen dünnen Kopf, eine einen dicken, arithmetische und geometrische Operationen durchführen. Wir werden sehen, dass die Blindenschrift sich solcher Digitalisierung verdankt. Zugleich aber finden wir bei Diderot den spekulativen Versuch, ausgerechnet die Haut des Blinden zu einem Organ der Bildwahrnehmung zu machen. Er spielt die Vorstellung durch, dass Blinden Gestalten auf die Haut in die Handfläche gezeichnet werden. Zitat, es gibt auch für die Blinden eine Malerei, nämlich die, bei der ihre eigene Haut als Leinwand dient. Zitat Ende. In dem 30 oder 33 Jahre später verfassten Nachtrag zum Brief über die Blinden greift Diderots Gesprächspartnerin, die blinde Melanie von Salignac, diesen Gedanken auf und bezeichnet ihre Hand als empfindlichen Spiegel, als Tuch, so wie sie auch das Auge der Sehenden als ein unendlich feines, lebendes Tuch vorstellt. Phylos fühlen, Brei. Um 1800 entstanden erste Versuche einer Punkteschrift für Blinde. Charles Barbiers Nachtschrift verdankt ihren Titel aber nicht romantischer Écriture Nocturne, Nachtschrift, verdankt ihren Titel aber nicht romantischer Abgründigkeit, sondern harter militärischer Pragmatik. Sie wurde unter Napoleon als ein auch in der Dunkelheit einsetzbares nachrichtentechnisches Instrument entwickelt, wurde aber dann nicht eingesetzt. Blindenschriften machten eine Entwicklung durch, sieht man vielleicht auf dieser Folie, von der Reliefschrift oder von verschiedenen Versuchen, Buchstabengestalten in Reliefs zu formen, hin zur Punktschrift. In der Punkteschrift ist die taktile Sensorik nicht nur isoliert von den anderen Sinnen, sie ist auch in sich aufs Äußerste reduziert. Sie beschränkt sich auf zwei Parameter, Zahl und Position von Punkten. Brei konnte dann 1800, das ist die, diese Nachtschrift von Charles, er hatte noch ein 12-Punkte-System mit 2 Reihen und Brei konnte 1825 daran anschließen, indem er die 12 Punkte auf 6 Punkte reduzierte. Was ist daran so interessant? Im Kontext des die Epoche beschäftigen Diskurses über die Sinnesvermögen des Menschen und deren kognitives Potenzial. Einerseits wäre die Erfindung der Punkteschrift kaum denkbar gewesen ohne diese diskursive Karriere des Tastsinns, die ich kurz erwähnt habe, und ohne die privilegierte Rolle des Blinden darin. Andererseits ist hier aber gerade jenes andere Potenzial des Tastsinns gemeint, das weit entfernt von den Herderschen Beschwörungen der Plastizität, von Körpereinfühlung, von einer überlegenen, weil dreidimensionalen Bildbegabung der Blinden und so weiter ist. Es hat auch nichts zu tun mit den auf die Haut gemalten Bildern, von denen Diderot sprach. Die Fingerspitze an der Breischrift ist nicht die Handfläche als ein Tuch des Sehens. Breischrift ist radikal taktil, jawohl, aber sie ist zugleich die Negation des taktilen Gefühlsüberflusses, mit denen die Handschrift oder auch die expressive Typografie aufgeladen wurde. Es gibt keine Ausdrucksbewegung etwa, die sich in Brei-Buchstaben graphologisch erkunden ließe. In der Brei-Schrift verbinden sich, so könnte man sagen, Gefühl und Ungefühl der Schrift. Ich möchte im Schlussteil meines Vortrags eine künstlerische Arbeit in den Mittelpunkt stellen, die diese sensorische Grauzone der Blindenschrift thematisiert. Sie stammt von dem russischen Konzeptkünstler Juri Albert. Wenn ich das ganze Brei à la Russe genannt habe, natürlich nicht, weil ich hier ein exklusives Terrain russischer Kunst vermute. Blindheit ist Thema eines internationalen Kunstdiskurses und Blindheit war fast schon eine Droge dekonstruktivistischer Literaturwissenschaft. Vielleicht sind aber doch einige spezifische Kontrastfolien zu berücksichtigen, wenn ein russischer Künstler der Gegenwart Blindenschrift zu seinem Thema und seiner Methode macht. Das betrifft zum einen die ganz andere, eben schon kurz vorgestellte, expressive Blindenschrift der Futuristen. Ein anderer Aspekt sei wenigstens kurz erwähnt. Das Thema Blindheit und Schreiben evoziert einen besonderen atmosphärischen Hintergrund, wenn ein Blinder trotzdem schreibt. Und es dürfte schwer vorzustellen sein, dass ein russischer Künstler diesen Hintergrund nicht seit seiner Kindheit verinnerlicht hätte. In Nikolai Ostrowskis Roman »Wie der Stahl gehärtet wurde« 1934, dem wohl meistgelesenen Roman der stalinistischen Ära, trotzt der Protagonist einer ganzen Kaskade von Krankheiten und Verstümmelungen, die auf ihn hereinbricht. Körperlich eine Ruine verlegt er sein Heldentum vom militärischen revolutionären Kampf ins Schreiben. Als er schließlich auch noch blind wird, überwindet er auch diesen Schlag. Er diktiert nicht nur, sondern er entwickelt ein Instrument, das ihm das Schreiben ermöglicht, eine Pappschablone, die ihm die Schreiblinien vorgibt, in die er seine nach dem Gedächtnis ausgeführten Buchstaben einträgt. Also Blindheit, so könnte man sagen, führt in diesem heroischen Modell zu einem Triumph der Sichtbarkeit der Schrift. Es ist eine Sichtbarkeit, die, so aufwendig sie auch hergestellt wurde, nur dem einen ihrer Lesbarkeit dient. Blindenschrift für Sehende. Nun zu der erwähnten Arbeit Juri Alberts. Sie ist nicht auf ein einzelnes Objekt begrenzt, sondern entfaltet sich in einer Reihe von unterschiedlichen Materialisierungsstufen. Sie ist zum einen ein Ding, ein Artefakt, ein Buch. Es trägt den Titel »Selbstporträt mit geschlossenen Augen«. Es ist in Brei gesetzt und enthält Auszüge aus Briefen Vincent van Goghs an seinen Bruder Theo. Die ausgewählten Textstellen sind Beschreibungen, die Vincent van Gogh von seinen eigenen Bildern macht. Man kann also zunächst eine beherrschende Konfiguration dieses mehrfach gestaffelten medialen Übertragungsprozesses erkennen. Es ist die Konfiguration einer stufenweise Verunsichtbarung von Bildern. Erste Stufe, die Verschriftlichung des Bildes durch den Künstler selbst im Brief, im handschriftlichen Brief. Zweite Stufe, die Verschriftlichung der Schrift von Künstler 1 durch Künstler 2, Sprung von der Augenschrift in die Fingerschrift. Ich übergehe den nicht minder interessanten Aspekt der Übersetzung, das wäre eine eigene Vorlesung wert. Juri Albert liest die holländisch und französisch verfassten Briefe in russischer Übersetzung, bevor er die ausgewählten Passagen der deutschen Ausgabe in einer Marburger Brei-Typografieanstalt in Auftrag gibt. Er hat auch eine russische Version gemacht, die er dann in Moskau. Es gibt auch eine Brei für die Kyrillizer, wie ich von Juri Albert erfuhr. Soweit so simpel. Schulbuchkonzeptualismus könnte man sagen. Doch schauen wir etwas genauer hin. Das Buchobjekt macht seinerseits einen medialen Salto Mortale und wird zur Installation. Die Seiten hängen an den Galeriewänden und werden von den Besuchern betastet. Die Blindenschrift dringt in einen Tempel des Sehens ein. Das Buch wird zum Ereignis. Es ist das Ereignis eines Lesens, dem beides, das Sehen und der Sinn, ausgetrieben ist. Gehen wir aber noch einige Schritte zurück und betrachten die erste Stufe dieser alchemistischen Substanzenverwandlung des Bildes, nämlich die Briefe van Goghs. Diese Briefe zeugen von einem manischen, besessenen Umgarnen der eigenen Bilder mit Schrift und Schreibakten. Sie beschreiben nicht nur Bilder, sie stellen die Bilder vor erzählerische und dramatische Horizonte. Sie entstehen vor oder nach dem Fertigstellen von Bildern. Vorher kündigen sie die Bilder an, manchmal beschwören sie geradezu deren Entstehen, lassen die Sprache als ihren Geburtshelfer erscheinen. Oder sie begleiten den Entstehensprozess, erläutern neu ausprobierte Maltechniken, begründen Änderungen und Übermalungen des bereits Gemalten. Nachher umspielt diese Bildbeschreibung ein aufwendiger Diskurs um die Bewertung und den Verkauf der Bilder. Vor allem aber geht es um das schriftliche Einfangen des Bildes in ein Netz der Verweise auf das eigene Œuvre und auf Vergleiche mit anderen Malern, die Schrift kontextualisiert. Diese Briefe sind eine Störung oder eine Aufstörung, könnte man sagen, der kunst- und literaturtheoretisch aufgeladenen Gattung der Bildbeschreibung Ekphrasis. Deren Idealform bewirkt eine Imaginationsleistung, die dem Leser dieses beschreibenden Texts das abwesende Bild als gegenwärtig vor Augen stehen lässt. Es verdankt sich der Sprachleistung der Energeia, der schon den antiken Rhetorikern vertrauten sprachlichen Illusionstechnik, evozieren einer als lebendige Gegenwart empfundenen Szene. Dies alles schwingt nach in Van Goghs Briefen und vor diesem Hintergrund erst entfaltet die mediale Schwundoperation ihre ganze apophatische Wucht. Ich lese Ihnen exemplarisch eine Stelle vor, in der Van Gogh sein Bild Die Kartoffelesser beschreibt. Ich stütze mich auf die englischen Übersetzungen in dieser großartigen, wirklich großartigen Website Van Gogh Letters, wo sämtliche Briefe, tausende dieser Briefe, enthalten sind mit unglaublich interessanten Verweisen auf die jeweils erwähnten Bilder, mit Faksimiles und so weiter. Sehr empfehlenswert. Also, Stelle aus dieser Beschreibung. It's very dark, though, and in the white, for instance, white has hardly been used at all, but simply the neutral color that occurs if one mixes red, blue, yellow together. Say, vermilion, Paris blue, and Naples yellow. So this color in itself is a fairly dark gray, but it looks white in the painting. I tell you why I do this. The subject here is a gray interior, lit by a small lamp. The drab linen tablecloth, the smoke-stained wall, the dusty caps in which the women have worked on the land, all these, when you look at them through your eyelashes, prove to be very dark gray in the light of the lamp, and the lamp, although being a red-gold glow, is even lighter and by a long way than the white. Und solche Beschreibungen gibt es eben sehr, sehr viele. Van Goghs Briefe sind, könnte man sagen, also was diese Beschreibungsebene betrifft, Verstärker, Trafos der Bilder. Sie beschwören immer wieder das Leben, das sie enthalten. Das ist auch so ein Topos, der sich durch diese Beschreibung zieht. Dem dient auch die Einbeziehung von Skizzen in das Schriftbild der Briefe. Und das ist oft verbunden mit solchen Anleitungen, Befehlen zum Sehen. Schau doch mal dir genau diese Komposition an. Und solche Formulierungen kommen dann immer. Zum Beispiel Skizze einer weiteren Variante dieses Bildes Kartoffelesser sagt er, ich lese jetzt mal die deutsche Übersetzung, kannst du nicht verstehen, dass das Ding, das ich hier hinkritzle, superb war? Als ich heute Abend zu dem Bauernhaus ging, fand ich die Leute beim Essen vor, im Licht des kleinen Fensters anstatt unter der Lampe. Auch die passenden Rahmen für die Bilder werden imaginiert. Für die Kartoffelesser wird ein goldener Rahmen vorgestellt, für diesen wiederum ein Wandhintergrund von der Farbe reifen Weizens. Sehr konkret imaginiert. Zugleich aber sind die Briefe ein Zuschreiben der Bilder, ein Überschreiben, ein virtuelles Ausradieren. Sie stellen aus, dass man in ihnen die Bilder nicht sieht. Man feiert nicht ihre Eigenevidenz, sondern nimmt sie zum Anlass von Vergleichen und Bewertungen, Berichten, Vermutungen und Erzählungen. Der Briefträger Rollin etwa erscheint nicht nur als Bildgegenstand, sondern er bewohnt die erzählte Welt des Briefeschreibers und ist zum Beispiel Ratgeber in Fragen der Einrichtung des Hauses. Das Nachtcafé, das Bild Nachtcafé, wird eingesponnen in Antizipationen gemeinsamer Malstudien mit dem Bruder in einem Bordell. Ein tiefer Zeitspalt durchquert dieses ganze über Jahre hinweg in immensem Umfang an Korrespondenz betriebene Unternehmen der Bildverschriftung. Bilder haben darin keine Gegenwart, sie werden immer nur angekündigt. Nicht nur, wenn der Maler sie sich selbst noch ankündigt, also sie sich vornehmen muss, auch wenn sie noch im Entstehen sind. Ich werde das Bild, immer zu diesem Bild, man könnte noch viel mehr Passagen aus den Briefen zu diesem Bild natürlich nehmen, ich werde das Bild nicht senden, bevor ich sicher bin, dass es etwas geworden bin. Aber auch dann, wenn sie fertig sind, bleibt der Brief über sie eine Ankündigung. Leitmotivisch stehen den Bildbeschreibungen Sätze wie, du wirst sehen, es hat Originalität, du wirst sehen, es hat Originalität voran. Der eben zitierten Beschreibung der Kartoffelesser gehen auch diese Sätze voran. Ich denke, du wirst sehen, was ich meine, wenn du das Bild von den Kartoffelessern bekommst. Fortier wird das verstehen, also immer im Modus der Ankündigung. Das Bild, das gelbe Haus, wird so angekündigt. One of these days you'll see a painting of the little house itself in full sunshine or else with a window lit and the starry sky. Then you'll be able to believe you own your country house here in ours because I myself am enthusiastic about the idea of arranging it in such a way that you'll like it and that it will be a studio in a style absolutely meant to be that way. Let's say that in a year you come to spend a holiday here and in Marseille, it will be ready then. And the way I envisage it, the house will be just full of paintings from top to bottom. Auch die beigelegten Skizzen werden kommentiert mit der Ankündigung kommender Zeichnungen. Diese wiederum sind Ankündigungen der Bilder und so weiter und so weiter. Weicher Ikonoklasmus, weißer Ikonoklasmus. Juri Albert setzt also die von Van Gogh begonnene Grenzpolitik der Sichtbarkeit nur fort. Doch seine Schrift verweigert das Entscheidende, den Sprung in die Imagination. Zumindest für die sehenden Besucher seiner Installationen wird dieser Sprung verweigert, es sei denn, sie können Brei. Sie werden, wenn sie etwas sehen, weiße Flächen mit reliefierten Punkten sehen. Sie werden, wenn sie etwas fühlen, den flüchtigen Eindruck einer Unebenheit an der Fingerspitze spüren. Sicher werden dies keine taktilen Sensationen plastischer Vergegenwärtigungen von Leibern und Gegenständen sein. Es sind unsensationelle Berührungen. Berührungen, denen Rührungen ebenso abgehen wie Vorstellungen. Es sind Eindrücke einer stumpfen Opazität. Da ist nicht die geringste Transparenz. Es geschieht, wenn ich das anfasse, nichts. Es ist einer der seltenen Momente, in denen ich fühle, ohne zu fühlen. Ich werde zerstreut, vielleicht noch ein wenig mit den Fingern über diese Platten wischen, also das Gegenteil sowohl des Lesens als auch des Sehens als auch des Abtastens tun. Ich werde das Nicht-Wahrnehmen wahrnehmen. Ich werde einen Moment lang mein Denken ausschalten oder besser gesagt, es wird mir ausgeschaltet. Ich habe einige Sekunden psychisches Zero. Ich bin im schwer erreichbaren Zustand der totalen Indifferenz. Wie die kurzen Sekunden der Schwerelosigkeit, die die Teilnehmer an Parabelflügen erleben durften. Aber alles sehr soft, sehr weich. Es gibt keine mikrokatastrophischen Absenzen, keine Pyknolepsien. Dann schalte ich das Denken wieder an. Und ich denke natürlich konzeptuell, denn es ist ja schließlich Kunst, es ist ja eine Ausstellung. Ich habe meinen ganzen kognitiven Apparat sofort auf diese Meta-Ebene geschossen, weil mir kognitiv gar nichts anderes übrig blieb, weil ich zum Beispiel nicht an Bilder Van Goghs denke, an die ich mich erinnere, denn ich weiß nicht mal, welches Bild hier gerade unter meinen Fingerspitzen zerrinnt. Das ist dann wohl der Punkt, wo das schlichte Schema Artefakt versus Konzept nicht mehr greift, wo Gefühl und Konzept koinzidieren, wo dem Gefühl nichts bleibt als das Konzept und wo das Konzept an der Fingerspitze hängt. Was aber ist mit der Imagination? Juri Albert motiviert seine Idee selbst mit einer ganzen Reihe von Imaginationen. Er sagt, er habe versucht, Zitat, sich vorzustellen, was Van Gogh wohl gemacht hätte, wenn er sich die Augen ausgestochen hätte, anstatt sich das Ohr abzuschneiden. Das ist hypothetische Imagination und sie unterliegt einer merkwürdigen logischen Verwirrung. Die vorgestellte, die geträumte Blindheit des Malers kann ja wohl nur seine Bilder Schrift betreffen, denn gemalt haben muss er die Bilder ja, wenn er sie beschreiben soll. Oder ist vielleicht gemeint, nachträglich, nachdem die Bilder fertig waren, hat er sich die Augen ausgestochen. Der Beschriftungsakt ist ja ein nachträglicher, man kann es also auch so verstehen, dann ist man allerdings weit entfernt von der realen Pragmatik dieses zeitlichen Ineinander von Bild- und Briefproduktion bei Van Gogh. Juri Albert hat seiner hypothetischen Imagination über den blinden Künstler eine Reihe von Selbstexperimenten folgen lassen. Über mehrere Jahre hinweg zeichnete er Selbstporträts mit verbundenen Augen. Weiter spekuliert er über die Unmöglichkeit, sich in die Wahrnehmung von Blinden überhaupt hineinzuversetzen. Eben weil diese Wahrnehmung so schwer zur Imagination überhaupt in Verbindung gebracht werden kann, vergleiche Diderot, es ist eine Spirale der verhinderten Imaginationen. Zitat, ich kann mir nicht vorstellen, wie die hellfarbigen Bilder Van Goghs von Menschen rezipiert werden können, die nicht in der Lage sind, Farben zu unterscheiden. Welche unverständlichen Gestalten werden aus ihrem Bewusstsein geboren? Zitat Ende. Also man könnte sagen, die zentrale Paradoxie dieses ganzen Imaginationsunternehmens läuft auf die Formel hinaus, Imagination von Unsichtbarkeit. Das aber ist etwas, was ohne mystisches Training schwer zu haben ist. Ein anderer Aspekt ist allerdings noch zu berücksichtigen. Diese ganze Fingerübung der Unsichtbarmachung unterliegt als Kunstaktion im Kunstbetrieb einem Meta-Regime der Sichtbarmachung. Der Name dieses Regimes ist Dokumentation. Die Fotografien der Ausstellungen bedienen dieses Regime. Allerdings erst nachher, jenseits des Moments der Berührung. Und selbst was diese Fotodokumente betrifft, drängt sich mir eine Frage auf. Feiert hier wirklich eine Sichtbarkeit der Repräsentation ihren verspäteten Sieg? Hat sich nicht vielmehr in den Fotografien selbst dieser weiße Stoff der Leere abgelagert? Ist das überhaupt ein Raum, dieser weiße Kubus, der seine eigene Weiße multipliziert, sein eigenes Weiß multipliziert? Und wer sind die kleinen schwarzen Gespenster, die dort hinten von den Bildern genauso festgehalten werden, wie sie die Bilder selbst befassen? Die Punkte der Blindenschrift haben uns in unsere Finger gestochen. Es ist Märchenzeit, um das Museum wächst die Dornenhecke, die unseren Schlaf bewacht. Im Regime der Dokumentation werden die Bilder aber auch wieder zur Schrift. Sie werden zu einem Tableau montiert. Lauter Momente der Berührungen und des psychischen Zero, jeder Moment unvergleichlich und für sich. Und zugleich ist jeder dieser Momente ins Bildraster der Vergleichbarkeit gebracht. Bilderschrift, Rückholung der Bilder in die Ordnung der Schrift. Vor uns ist hier eine Bilderliste, ein Gruppenporträt der Moskauer Kunstszene um 1995 und ihrer internationalen Freunde. Juri Albert hat den weichen Ikonoklasmus in einer Reihe anderer Genres erprobt. Ich erwähne abschließend zwei von ihnen sehr kurz. Meine Lieblingsbücher von 2001 zunächst. Bücher werden verbrannt. Die Asche, Bücher von Autoren, von kanonischen Autoren werden verbrannt, die Asche gesammelt und zur Farbe verrührt für einen monochromen Bildaufstrich. Hier haben wir die umgekehrte Bewegung aus Buch mach Bild, nicht aus Bild mach Brief. Wir finden die traurigen Reste einer fröhlichen Alchemie der Transsubstantiation. Stoffwechsel der Schriftmaterie in die Bildmaterie. Und wieder entsteht ein Wirbel sichtbarer Unsichtbarkeit. Verblüffend ist die Koinzidenz mit Diderots Überlegungen zur grafischen Indifferenz der Blinden. Eine Variation des Blindenkomplexes sind Juri Alberts Exkursionen mit verbundenen Augen. Das sind Museumsführungen für Gruppen von Besuchern mit verbundenen Augen, denen die Museumsführer die Bilder erzählen, vor die sie geführt werden. Das führt uns vom Thema der Schrift zu weit weg. Es ist aber interessant, als Umkehrung einer wissens- und philosophiegeschichtlich nachhaltigen Figur, eben der Figur des sehend werdenden Blinden. Ich hatte das im Zusammenhang mit Diderot kurz erwähnt. Und es ist interessant, als Enactment einer Bildformel, nämlich der Bildformel der ins Irre und ins Unglück laufenden Blindenschar. Auf Bruegels Bild verzichte ich. Ich zeige lieber eins, das beweist, ich habe es durchlebt. Ich weiß, wovon ich spreche. Und es gab einen Beobachter zweiter Ordnung, der hatte keine Binde vor den Augen, der konnte noch nicht lesen. Herzlichen Dank.